herzlich willkommen zu die Podcast-Reportage. Mein Name ist Valerie Wagner und ich bin Host dieser Sendung. Die Podcast-Reportage ist ein Interview-Podcast, in dem ich mit Menschen spreche, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben oder Experten auf ihrem Gebiet sind. Ich podcaste seit 2017 in unterschiedlichen Formaten und freue mich, dass du eingeschaltet hast. Lass mir gern ein Abo da und wenn dir der Podcast gefällt, dann schreib gerne eine Bewertung auf dem Podcatcher deiner Wahl. Mehr zu mir findest du auf meiner Website www.valerie-wagner.de. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlich willkommen, Niklas.
Hallo Valerie, danke für die Einladung.
Ja, gerne, schön, dass du da bist. Erzähl doch mal, wer bist du und was machst du?
Ja, mein Name ist Niklas Münch. Ich bin jetzt freiberuflicher Journalist für Podcasts und Radio. Habe mich vor allem auf Podcasts spezialisiert. Habe bis vor kurzem den Hinter-den-Zeilen-Podcast zusammen mit Tobias Hausdorff gemacht. Und jetzt neuerdings mache ich auch einen kleinen Newsletter. Da geht es auch über Podcasts und zwar über, wie man die Workflows da verbessern kann.
Ja, ist ja cool. Den habe ich auch abonniert. Und würde es euren Hinter-den-Zeilen-Podcast noch geben, würde ich den natürlich empfehlen. Ich bin sehr traurig, dass ihr damit aufgehört habt. Aber umso mehr freue ich mich natürlich, bin ja ein kleiner Fan oder vielleicht ein großer Fan, dass du heute bei mir zu Gast bist. Richtig cool. Das ist immer so das Tollste, wenn man so andere Podcaster, die man gehört hat oder hört, bei sich begrüßen darf. Unser Thema ist genau das, so ein Podcast und so ein Podcast-Projekt. Was bringt uns das, ne? Also man hört ja immer so, ja, was bringt's und was kostet's? Und das ist eigentlich immer so, ja, wir Menschen neigen dazu, das natürlich immer in Relation zu stellen, ja, Aufwand und Ertrag sozusagen. Und das ist so ein kleines Herzensthema von dir. Magst du mal erzählen, wie du eigentlich zum Podcasten gekommen bist?
Oh ja, ich bin relativ spät zu Podcasts gekommen. Da war das eigentlich schon bei vielen, glaube ich, schon angekommen. Ich glaube, so richtig 2018, 2019 habe ich dann erst so richtig auch angefangen, selber Podcasts zu hören, also eigentlich spät fast. Aber ich war dann relativ schnell auch ziemlich begeistert von dem Medium und von den neuen Möglichkeiten. Und dann so richtig zum selber Podcast machen bin ich dann gekommen, als ich dann meine Ausbildung an der evangelischen Journalismusschule gemacht habe. Da habe ich auch dann auch den Tobi kennengelernt, mit dem ich dann Hinter den Zeilen gemacht habe. Und wir waren halt beide total angefixt von diesem Medium und wollten unbedingt was selber machen. Und nachdem ich so ein Praktikum hatte, auch im Zuge der Ausbildung bei so einer kleinen Produktionsfirma, wo ich dann auch so einen eigenen Podcast schon verwirklichen durfte, wollte ich dann auch was komplett Eigenes machen. Und dann haben wir eben Hinter den Zeilen damals gestartet, als wir noch da in der Ausbildung waren. Und ich glaube, das waren so die ersten Gehversuche im Podcast-Bereich.
Und warum heißt der Hinter den Zeilen? Um was ging es da? Also was war so euer Ansporn, genau dieses Thema zu behandeln?
Also, sag ich mal, in einem Satz zusammengefasst, was wir bei Hinter den Zeilen gemacht haben, war ja aus Nachwuchssicht kritisch auf die Journalismusbranche blicken. Und es ging zum einen darum, dass wir uns unterhalten über den Beruf Journalismus und die Branche, aber dass wir auch unsere Erfahrung als Nachwuchs, als Berufsanfänger teilen wollten. Und deswegen ging es halt nicht zwischen den Zeilen, sondern es ging hinter den Zeilen. Also welche Person steckt eigentlich so hinter den Zeilen von so einem Text, sage ich mal. Ja. Oder was passiert da auch? So ein Blick in die Medienbranche.
Ja, cool. Und jetzt habt ihr das Projekt beendet. Ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber warum habt ihr das Projekt beendet? War das so was ich gerade vorhin angesprochen hatte? Ja, lohnt sich nicht, ist irgendwie, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, aber wer weiß.
Ja, ne, ist ein guter Punkt. Also wir haben das dann jetzt 3,5 Jahre gemacht, was, glaube ich, für so ein Indie-Projekt tatsächlich recht gut ist. Mhm. Das musst du halt immer nebenbei machen. Und warum wir es jetzt beendet haben, da kamen dann viele Faktoren zusammen. Ein Faktor war sicherlich, dass wir irgendwie das Gefühl hatten, wir hatten nicht mehr so gute Ideen, wir wussten auch nicht mehr so, über was wir eigentlich sprechen wollen. Das lag auch ein bisschen in der Natur des Podcasts, weil wir von Anfang an gesagt haben, okay, es geht im Podcast, dass wir als Nachwuchsjournalisten über Dinge sprechen und dann ist ja quasi so die Halbwertszeit schon eingebaut, weil irgendwann ist man kein Nachwuchsjournalist mehr. Und natürlich sind Tobi und ich immer noch Nachwuchsjournalisten, weil wir sind irgendwie Anfang 30 und in den Journalismus, da starten ja alle erst so die meisten mit Ende 20, Anfang 30. Deswegen, das Label würde sogar noch funktionieren, aber wir haben eben gemerkt, uns gehen langsam die Themen aus, uns gehen ein bisschen die Ideen aus. Das war eins. Das nächste war dann aber, muss man auch sagen, es war immer ein Nebenbei-Projekt und es ist schwierig, das ewig am Leben zu halten. Und der Podcast ist tatsächlich bei uns dann, obwohl wir nur monatlich veröffentlicht haben, aber ist dann am Schluss immer mehr so ein bisschen hinten übergefallen. Das hat sich dann halt, wir haben zwar immer eine Folge veröffentlicht jeden Monat, aber es hat sich dann darin geäußert, dass dann halt oft so war, nächsten Monat muss ja wieder eine Folge veröffentlicht werden. Was schaffen wir bis dahin? Und dann haben wir dann immer öfters Themen gewählt, die einfach schnell zu machen waren, sage ich mal. Folgen, die einfach und schnell zu machen waren. Und unser Anspruch war beim Podcast auch immer so ein bisschen zu experimentieren. Also jede Folge war so immer so ein bisschen anders. Manchmal hatten wir so zwei Interviews da, die wir vorher aufgezeichnet haben und dann quasi eingespielt haben. Manchmal haben wir auch wirklich so mit so O-Tönen gearbeitet, haben vorher quasi alles geschnitten und haben wirklich so ein Skript geschrieben. Manchmal war es einfach nur ein Interview. Und wir wollten das eigentlich auch immer, weil wir auch so eben gerne damit spielen, das auch so schön wie möglich gestalten, auch so zum Hören. Und das erfordert dann halt Zeit. Und wir haben halt gemerkt, okay, es fällt immer wieder irgendwie hinten runter, das Format. Können wir das überhaupt jetzt mit unserem Anspruch weitermachen? Und dann haben wir halt gesagt, so, irgendwie fühlt sich's an, als dass das Projekt einfach jetzt zu so einem natürlichen Ende gekommen ist.
Okay. Jetzt habt ihr das, also ihr habt das Projekt beendet und habt aber natürlich in den letzten, was hast du gesagt, 3,5 Jahren ziemlich viel gelernt. Was hast du denn, mit welcher Erwartung bist du denn gestartet und was hat sich so für dich entwickelt oder ja, was hat sich für dich verändert beim Podcasten oder auch, ne, ja, was hat sich verändert für dich?
Ja, das war auf jeden Fall eine Reise für uns. Am Anfang war natürlich das Wichtigste, erstmal zu machen, erstmal selber zu machen. Wir wollten einfach selber so einen Podcast machen und der Anspruch war, zu versuchen, alles irgendwie selber zu machen, um dabei auch zu lernen, wie das geht. Weil wir waren ja damals auch noch in der Ausbildung, hatten noch nicht so viel Erfahrung, auch im Podcast-Bereich und wir wollten das jetzt alles lernen. Und deswegen wollten wir da, was halt so geht, selber machen, aufnehmen, schneiden, aber auch selber hosten. Das haben wir dann halt über Podlove Publisher gemacht, dass man ja selber über so einen Webspace quasi selber auch hosten kann und haben quasi keinen Hostingdienst benutzt, wie jetzt zum Beispiel Acast oder Podigee oder wen es da alles gibt, sondern das wollten wir auch alles selber machen, um das einfach zu lernen. Also das stand ganz am Anfang der Reise, selber machen und lernen dabei. Dann, als das dann lief, hatten wir natürlich auch einen gewissen Ehrgeiz, sage ich mal, und hatten schon die Hoffnung, ach, vielleicht können wir sogar mit dem Format Geld verdienen. Und dann ergab sich dann auch die Möglichkeit, so ein Kickstart-Coaching hieß das. Das wurde durchgeführt von dem Podcast- und Medien-Startup Was mit Medien. Die haben das ausgeschrieben. Das war dann in Zusammenarbeit mit der Stiftung, die es finanziert hat. Und da wurden dann quasi sechs Projekte ausgewählt. Also man konnte sich vorher bewerben. Und dann wurden sechs Projekte, so Medienprojekte ausgewählt, die dann so ein kleines Coaching bekommen haben mit der Pauline Tillmann, die so Coachings macht und sich halt einfach auch sehr mit so New Work und Unternehmensjournalismus, wie ich es jetzt übersetzen würde, also dieses Entrepreneur Journalism auf Englisch, auseinandersetzt. Und in diesem Programm haben wir versucht, das halt zu monetarisieren, das Projekt, also so ein Geschäftsmodell dafür zu entwickeln. Und dann haben wir das dann halt in diesem Rahmen, das Programm ging 3 Monate lang, quasi versucht, da unser Format so weiterzuentwickeln. haben dann realisiert, dass wir mit unserem Format, so wie es ist, und mit der sehr spitzen Zielgruppe, die wir haben, also wir haben uns ja explizit an sehr junge Journalisten, Journalistinnen gewandt, die am Anfang des Berufs stehen. Das ist natürlich nicht so viele Leute, sage ich mal. Also die Zielgruppe ist recht klein. Mhm. Und wenn man ehrlich ist, die Zielgruppe hat auch nicht so viel Geld, die es ausgeben kann. Mhm. Und genau, und wir kamen dann dazu, dass am besten es wäre, wenn wir eigentlich den Podcast, wenn wir eine Kooperation mit einem Medium eingehen und dann sagen, hey, wir haben dieses tolle Format, wollt ihr uns dafür bezahlen, dass wir das in eurem Namen so weitermachen? Das war quasi so ein bisschen der Plan. Wir waren dann damals tatsächlich mit dem Medium-Magazin, was ja so ein Branchenmagazin ist, waren wir dann auch im Gespräch deswegen und haben das quasi denen gepitcht. Mhm. Da hatte der Verlag aber leider zu dem Zeitpunkt hatte der Verlag kein Geld für Podcasts oder wollte das halt eben nicht ausgeben.
Schade.
Was daran daraus wurde, es wurde dann trotzdem eine Kooperation daraus, dass man gesagt hat, man unterstützt sich gegenseitig, dass das Medium-Magazin Werbung für uns macht, wir unabhängig bleiben, aber trotzdem so das Medium-Magazin-Branding einfach haben. Und dass wir uns mit den Themen austauschen. Und dann war es dann halt so, dass öfters Themen, die wir im Podcast gemacht haben, haben wir dann halt noch einen Artikel fürs Heft geschrieben. Ah, cool. Und wurden da einfach ganz normal entlohnt, wie jeder andere Autor, Autorin auch fürs Heft. Das wurde dann daraus, das war dann auf jeden Fall besser als nichts, das war eigentlich ganz cool. Mhm. Aber wir haben es halt quasi dann nicht geschafft, unser Podcast zu monetarisieren. Wir haben es dann noch mit Steady versucht, aber es hat einfach nicht geklappt. Aber es war auch, ja, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte mit Steady, weil da muss man dann halt auch so ein bisschen, es kostet nochmal sehr viel Zeit, sowas ins Laufen zu bringen. Und ich sag mal so, ob das bei unserer Zielgruppe überhaupt geklappt hätte, weil wie gesagt, sie ist relativ klein, sie ist, hat allgemein nicht so viel Geld, mhm. Es steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Das haben wir noch versucht. Mhm. Genau. Aber parallel, um dann die Reise auch abzuschließen, parallel lief eigentlich auch schon die ganze Zeit diesen ganzen anderen Benefit, sag ich mal. Wir haben dann auch relativ schnell auch verstanden, okay, es geht jetzt nicht nur darum, das zu monetarisieren, damit Geld zu verdienen, sondern es sind dann alle möglichen anderen Sachen passiert, wofür sich das Format einfach schon gelohnt hat.
Das ist interessant auch, weil du das jetzt mit Steady, da will ich kurz drauf eingehen, angesprochen hast. Ich habe das ja auch, ich habe auch Steady und es ist wirklich, also du musst dich ganz lange und intensiv, glaube ich, damit auseinandersetzen, was da funktioniert und was nicht, ja. Und du hast am Anfang ziemlich schnell 1, 2, 3, 5 Follower oder Mitglieder und dann, also bei mir stagniert es jetzt. Also ich kümmere mich da auch nicht drum, ja. Ich habe auch diesen Paywall-Button auf meiner Webseite bei manchen Artikeln eingebunden. Vor allem den Älteren, weil ich das nicht mehr kostenfrei zur Verfügung stellen will. Beim Podcasten habe ich es jetzt noch nicht gemacht. Und ich finde interessant, dass du sagst, dass das so schwierig ist oder auch so zeitaufwendig. Glaubst du denn, wenn ihr da einen Fokus drauf gelegt hättet, eben, und es ist halt auch nur nebenbei, das ist ja bei meinen Formaten nicht anders, dass es dann mit Steady irgendwann mal durchgestartet wäre? Also habt ihr Fehleranalyse gemacht, woran es gelegen haben könnte, oder hättet ihr noch eine Lösung gefunden, die ihr einfach nicht umgesetzt habt?
Also gerade Steady kam dann zu einem relativ späten Zeitpunkt des ganzen Podcasts dann dazu. Und deswegen, ja, wir haben es dann versucht, ordentlich einzurichten, sage ich mal, und immer in den Folgen auch immer zu bewerben, sage ich mal. Mhm. Aber es ist dann so ein bisschen, das hat sich dann so ein bisschen verlaufen, weil, ja, wie du auch schon gesagt hast, es kostet halt, da muss man sich schon mit beschäftigen und es kostet halt Zeit und die haben wir nicht investiert. Da haben wir jetzt auch nicht so krass drüber geredet. Es ist dann so ein bisschen ausgefranst. Und ja, ob es was genützt hätte, wenn wir uns da wirklich dahinter geklemmt hätte, ich bezweifle es ein bisschen, weil ich glaube, wie gesagt, Zielgruppe zu klein, zu speziell. Ja. Da hätte man das Format vielleicht noch mal ein bisschen umbauen können, um da mehr Leute auch ansprechen zu können. Ich finde es schwierig. Und hätten wir so ein paar Euro verdienen können, vielleicht. Aber ich glaube nicht, dass man damit, man hätte das, glaube ich, nie so ausnutzen können mit Steady, dass da wirklich ein signifikanter Betrag bei rumgekommen wäre.
Mhm. Jetzt hast du gesagt, eben, ihr habt das ja nicht monetarisiert bekommen, aber ihr habt so auch viel gelernt. Was sind denn so deine drei Top-Learnings, die du hattest oder ja, die dir auch jetzt noch nutzen?
Naja, nicht nur Learnings. Also das eine ist zum Beispiel natürlich das Netzwerk, was wir dadurch aufbauen konnten. Weil wir haben ja quasi einen Podcast gemacht, der sich mit unserem eigenen Beruf beschäftigt. Und im Journalismus, wie auch in anderen Berufen, im Journalismus nochmal speziell, geht es ja sehr darum, sich ein Netzwerk aufzubauen und Kontakte aufzubauen in der Branche. Und das haben wir natürlich jetzt 1A mit dem Podcast hinbekommen, weil wir hatten dann immer wieder Gäste oder haben halt irgendwie über andere Wege, über den Podcast Leute irgendwie kennengelernt, mit denen wir dann auch für den Podcast zusammengearbeitet haben, mit dem wir zum Beispiel auch mal, ja, dann ging es darum, wir wollten mal irgendwie einen schöneren, professionelleren Auftritt haben, irgendwie Fotos und irgendwie schöne Icons und so. Und da haben wir dann mit anderen Leuten zusammengearbeitet und das war dann immer voll schön. Und eben durch die Gäste und so. Und dadurch haben wir erstmal so ein krasses Netzwerk irgendwie bilden können. Und das ist schon mal total, hat krass was gebracht. Dann natürlich wirkliches Learning war natürlich alles, was halt mit Podcasts machen zusammenhängt, was wir da halt irgendwie allein lernen konnten, wie das halt geht, über, ja, wie man überhaupt so ein Format sich ausdenkt, wie man dann wirklich auch sowas wie Skripte schreibt, Interviews führt, wie man sowas vernünftig aufnimmt, wie man sowas schneidet, wie man das veröffentlicht, wie man das bewirbt. Das ist natürlich Gold wert, wenn du da ein eigenes Projekt hast, wo du das auch mal selber machst einfach. Dass du halt wirklich auch, wenn du dich für Podcasts interessierst und in dem Podcast-Bereich arbeiten möchtest, finde ich es schon auch sehr wichtig, wenn du einfach mal diese ganzen Stadien, die halt so ein Projekt so hat, wenn du das alles mal wirklich auch mal durchlaufen kannst mit deinem eigenen Projekt, weil du dann verstehst du das ja auch als erst. Weil wenn du das halt nicht machst und in dem Bereich arbeitest, und gar nicht weiß, wie da jetzt wirklich jeder einzelne Schritt so ist, dann hast du schon so ein bisschen Nachteil, glaube ich. Wenn du dich zum Beispiel im Podcast-Bereich arbeitest und du schneidest nur oder so, bist nur für die Audioproduktion zuständig und nur für die Redaktion, dann bist du natürlich auf jeden Fall wahrscheinlich Spezialist in deinem Feld. Aber ich finde es schon cool, wenn man wirklich da jeden Schritt auch versteht, sage ich mal. Das war auf jeden Fall krasses Learning. Und jetzt so ein drittes Learning. Wir hatten einen Haufen Spaß.
Super.
Nee, also man muss auch sagen, wir haben halt auch krasse, coole Erfahrungen gemacht. Wir haben dieses Kickstart-Coaching gemacht. Das war ja natürlich irgendwie total genial, mal über so ein Produkt oder über so eine Sache, über so ein Format, so auch auf so einen anderen Blick zu haben. Auch nicht so rein journalistisch drauf zu gucken, auch mal, sondern so wirklich als Geschäftsmodell drauf zu gucken, wie muss ich das aufziehen, wie muss ich das entwickeln. Das war ja ein ganz neuer Input, was ich sonst auch gar nicht gelernt hätte. Das war total interessant. Oder jetzt hatten wir auch zweimal, haben wir live gepodcastet auf so einem kleinen Podcast-Festival in Berlin.
Cool.
Das war auch eine total schöne Erfahrung einfach, die wir halt natürlich ohne den Podcast nicht gemacht hätten. Also total reiche Erfahrungen einfach gemacht und tolle Begegnungen gehabt.
Auch technisch dann, ne? Also bei mir ist immer so ein bisschen einerseits, wie arbeite ich inhaltlich? Ja, was kann ich da machen? Also ich meine, ich podcast seit 8 Jahren und habe verschiedene Formate. Und wie arbeite ich inhaltlich? Wo kann ich da ansetzen? Wie schneide ich, wie mache ich einen gebauten Beitrag, wie mache ich eine Reportage, ja, wie erzähle ich das immer so ein bisschen im Hörbuchstil auch, dass der Hörer, weil wir ja nur die Ohren haben, ja, wir sehen ja nichts, trotzdem mitkommt und dann halt auch die Technik dahinter. Das ist ja zum Beispiel, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Ich habe noch nie live gepodcastet. Bei mir geht es oft remote oder ich nehme Atmo auf oder sowas. Was hast du denn da so für dich mitnehmen können, jetzt gerade aus diesem Live? Wie hast du dich da oder ihr euch, wie habt ihr euch da vorbereitet und worum ging es zum Beispiel in der Folge? Also ich habe sie gehört, aber es ist schon ein bisschen länger her. Worum ging es da konkret und wie habt ihr euch da, wie habt ihr das gemacht?
Ja, also das war beides mal mit Gästen. Es war eben auf diesem Podfest Berlin, was da immer im Herbst in Berlin stattfindet, so ein kleines Podcast-Festival mit so Panels, aber eben auch viele Live-Podcasts. Ja, es sind ja Es waren ja zwei Folgen und glücklicherweise mussten wir uns ja nicht um die Technik kümmern. Es waren dann, das hat sich dann die Veranstaltung drum gekümmert. Das macht natürlich alles schon ein bisschen einfacher. Und das waren dann halt reine Interviews. Wir hatten jetzt auch keine Töne, die man da irgendwie einspielt, sondern wir haben dann einfach moderiert und Fragen gestellt. Mhm. Und die Themen der zwei Live-Podcasts waren in dem einen Jahr, ging es darum, wie man Podcast pitcht, vor allem beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da hatten wir mit Sophia Wetzke gesprochen, die bei Radio 1 arbeitet als Moderatorin und als Redakteurin, aber eben dann auch jüngst eine eigene kleine Produktionsfirma mit Max Stern gegründet hat, Studio Soma. Und die dann eben gerade frisch auch einen Podcast eben für ein RBB produziert hatten. Und in der anderen Folge ging es darum, wie man gute Protagonisten, Protagonistinnen findet für Stories. Also egal, ob jetzt irgendwie Podcasts oder Filme, da ging es vor allem um Filme. Und da hatten wir mit Franziska Wieland und Marie Wiltel gesprochen, die für die Dokus machen. Und dann haben sie halt so erzählt, wie sie immer an Protagonisten für ihre Dokus so kommen. Genau, das waren die Themen der zwei Podcasts und wir haben dann einfach live moderiert, Fragen gestellt und es ist natürlich schon aufregend, weil, ja, weil dann auch Publikum vor dir sitzt, versuchst du das natürlich in einem Rutsch zu machen und jetzt nicht zu sagen, ah, Moment mal, hier müssen wir noch mal schneiden oder so, sondern das ist dann wirklich so eine Live-Situation. Ja. Ich habe es dann auch, das muss man vielleicht noch mal klarstellen, es war jetzt nicht live im Sinne von, es wurde dann nicht live auch übers Internet gesendet. Du konntest nicht live irgendwo woanders zuhören, sondern es war quasi live an der Veranstaltung, da wurde es aufgezeichnet und dann haben wir es später veröffentlicht. Das muss man vielleicht zur Klarheit auch noch mal sagen.
Ja.
Und genau, aber es gibt halt trotzdem diesen Live-Moment eben, dass du dann halt auf Knopfdruck da jetzt performen musst sozusagen.
Ja.
Und da jemand vor dir sitzt, der dir damit zuhört. Das war schon noch mal ganz anders. Obwohl natürlich, da stand jetzt nicht so viel auf dem Spiel, weil da waren so ein paar Hansel, die da im Publikum saßen. Und das war jetzt nichts Großes, aber trotzdem ist man natürlich dann aufgeregt.
Ja.
Und beides lief auch ziemlich gut. Und ja, war total tolle Erfahrung und auch, da wächst man natürlich auch dran.
Ja, also bei mir wäre das Problem, wenn die zurückgucken. Ne? Ich kann jetzt mit dir talken oder ich kann auch selber irgendwie ins Mikrofon sprechen. Ich bin kein Videomensch. Sobald da jemand zurückguckt oder ich gesehen werden könnte in einer Aufnahme, da ist bei mir fertig. Also ich verstehe dich voll und ganz. Das ist auf jeden Fall aufregend. Aber cool, dass ihr das gemacht habt. Ja, ich habe die Folgen auch gerne gehört, weil man halt auch mit Publikum oder live ist es dann halt auch mal noch, also man hört es ja auch in der Stimme, ja, so wie man dann redet und wie das dann ist, da ist es nochmal ein bisschen ein anderes Feeling, was darüber kommt über die Tonspur, auch wenn es nur die Tonspur ist, ja. Sehr cool. Ja. Niklas, was würdest du den Menschen raten, die jetzt sagen, ach ja, so ein Projekt, darauf hätte ich auch mal Lust? Wie geht man das an?
Jetzt auch mit der Erfahrung mit hinter den Zeilen, da habe ich natürlich viel gelernt und jetzt auch im Nachhinein viel nochmal drüber nachgedacht über unseren Podcast und wie wir das so gemacht haben. Und ich glaube, wenn man so ein eigenes Projekt starten will, muss man sich erstmal, ist es hilfreich, sich erstmal zu überlegen, was dieses Projekt sein soll. Soll das jetzt so ein Hobbyprojekt sein oder will man es da wirklich, sag ich mal, drauf anlegen? Natürlich kann auch ein Hobbyprojekt sich immer noch entwickeln oder etwas, was man so richtig ernst meint, wo man vielleicht mit Geld verdienen will, wird dann doch vielleicht ein bisschen kleiner, aber man kann sich ja trotzdem da schon mal so eine Zielsetzung machen. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil daran richtet sich, finde ich, dann auch ein bisschen daran, wie viel Zeit man da investiert, wie viel Aufwand man da reinsteckt, weil ich kann auf jeden Fall raten, wenn das so eher so ein nebenbei Hobbyprojekt werden soll, dann ja, Mut zur Lücke nenne ich das mal, Mut zur Lücke. Also da muss man sich schon mal ganz genau überlegen, was kann ich leisten, was will ich leisten? Und man sollte sich so wirklich auf das konzentrieren, was einem wirklich wichtig ist und versuchen alles drumherum, so sage ich mal, so mit so wenig Aufwand wie möglich zu lösen. Das klingt sehr theoretisch, aber ich habe das schon gemerkt bei Hinter den Zeilen. Wenn man sowas nebenbei macht, dann kann man nicht alles perfekt machen. Man muss da harte Entscheidungen machen, wo man jetzt wirklich, mit was man wirklich seine Zeit verbringt. Weil man kann sehr schnell sehr viel Zeit mit eher unwichtigen Dingen verlieren oder Dingen, die einen dann ziemlich nerven. Und dann fragt man sich so ein bisschen so, warum verbringe ich eigentlich so viel Zeit mit Dingen, die mich nerven? Ich will doch einfach nur ein tolles Format machen. Und deswegen erstmal überlegen, wo will ich damit eigentlich hin? Und dann auch entscheiden, was sind so die Sachen, auf die ich mich konzentriere. Das sollte man sich relativ früh klar werden.
Kannst du das konkret an einem Beispiel festmachen? Also gerade auch, was du gesagt hast mit Dinge, die dich nerven und dann verbringst du damit so viel Zeit. Also welche Fallstricke gibt es denn da anhand von einem Beispiel?
Ja, also wenn ich jetzt auch hinter den Zeilen wieder als Beispiel nehme, ich glaube, wir haben halt sehr viel Zeit auch immer mit so Social Media und so verbracht. Und das ist natürlich wichtig, weil nur so kriegst du natürlich Reichweite. Aber es hat uns beide immer ultra genervt. Also wir haben halt irgendwelche so Audiogramme und so für Instagram gemacht und haben halt versucht, zu jeder Folgenveröffentlichung so 3, 4 Posts eben zu machen. Mehr haben wir gar nicht geschafft tatsächlich. Wir haben auch versucht, mehr zu posten, aber das war dann so ein Stress immer. Und deswegen hatten wir uns darauf verständigt, okay, zu jeder Veröffentlichung versuchen wir, um den Veröffentlichungstag mal so 3 Posts zu machen. Und dann eben auch so Audiogramme. Aber diese ganze Produktion von diesen ganzen Audiogrammen und diese ganze Vorbereitung, es hat einfach so viel Zeit gekostet und hat so genervt. Und würde ich das zum Beispiel jetzt wieder machen, dann würde ich sagen, okay, wir müssen zwar irgendwie Social Media machen, aber hey, lass das doch mal so einfach wie möglich machen. Momentan gibt es ja auch viele so KI-Tools. Und das würde ich zum Beispiel auch raten, wenn es irgendwie coole KI-Tools gibt, dann nutzt die. Ich gebe zu, die Ergebnisse sind oft nicht so perfekt. Also es ist manchmal sehr roh, was du da so bekommst. Aber dann muss man vielleicht so ein bisschen noch einen Feinschliff machen, aber dann hat man trotzdem viel Zeit gespart. Und das meinte ich auch, da muss man dann irgendwie harte Entscheidungen auch treffen, was ist mir jetzt wirklich wichtig? Und da würde ich dann empfehlen, konzentriert euch irgendwie auf das, was euch Spaß macht und was wichtig ist, und das sind meistens eure Inhalte, und dann vernachlässigt lieber sowas. Also verliert dann auch nicht, um auch nochmal ein konkretes Beispiel zu machen, verliert nicht so viel Zeit zum Beispiel im Schnitt. Versucht euch, vor allem wenn ihr da auch nicht so firm seid im Schnitt, da auch vielleicht nicht so viel Erfahrung habt, versucht es irgendwie anders zu lösen, bevor ihr dann irgendwie stundenlang an jeder Folge rumschneidet. Weil ich habe zum Beispiel auch schon viele Podcasts, hobbymäßige, aber auch berufliche Podcasts. Da habe ich mit Leuten gesprochen, die da stundenlang, tagelang zum Teil an ihren Podcast-Folgen so rumschnibbeln, weil sie da halt einfach das halt auch nicht so gut können. Und da denke ich mir jedes Mal ganz ehrlich, wenn du das Geld hast, gib's doch irgendwie an jemand, der sich auskennt, und bezahl ihn einfach dafür, weil dann hast du weniger Stress. Oder dann benutze irgendwelche von diesen neuen KI-Tools, die da auch zum Teil das vereinfachen. Das ist dann nicht perfekt, aber naja,
Es ist immer
lieber dann.
einfacher, was Vorhandenes zu bearbeiten, als
Ja.
sich alles von der Scratch, ja, auf den blinkenden Cursor zu gucken, sozusagen, ja.
Genau, und da würde ich eben plädieren, konzentriert euch auf das Wesentliche und versucht für das, was nicht so wesentlich ist, irgendwie smart, irgendwie das irgendwie effizient zu lösen, dass ihr da ja mit euch nichts beschäftigen müsst, was halt auch euch auch extrem nervt und wo ich dann vielleicht auch die Lust an dem Projekt irgendwann vergeht, weil das wäre dann schade.
Habt ihr eigentlich mal in Erwägung gezogen, so Videopodcasts zu machen?
Nee, nie wirklich, weil. Das Thema ist ja jetzt auch erst jüngst so richtig aufgekommen, sag ich mal. Also es wurde ja erst jüngst so richtig populär mit den Videopodcasts. Und wir haben da ehrlich gesagt nie drüber nachgedacht. Und mittlerweile, ich habe erst jüngst jemanden getroffen, der so einen eigenen Podcast auch als Videopodcast macht und der da auch viele, sag ich mal, clevere Tools benutzt und da einen relativ schlanken Workflow für hat. Das fand ich sehr interessant. Aber ich glaube, wir hätten das damals auch gar nicht auf die Reihe bekommen. Und ich glaube, da auch um meinen eigenen Rat zu folgen, ein bisschen Mut zur Lücke, ich glaube, das hätte unseren Prozess einfach nur noch komplexer gemacht und das hätte nicht funktioniert für uns wahrscheinlich.
Wie habt ihr denn, also auch, hast du auch was über dich gelernt? Also so im Sinne von quasi deine Talente entdeckt oder neue Talente bei dir entdeckt?
Also erstmal kann ich darüber sprechen, was ich auch nicht Talente, sondern auch Schwächen, was ich an mir entdeckt habe. Das ist ja noch spannender, weil ich finde halt schon, wenn man halt vor allem mit mit jemand zusammenarbeitet und sowas zu zweit macht und man, sag ich mal, in einem Projekt auch gleichberechtigt ist, dann lernt man sich natürlich auf eine ganz neue Art und Weise kennen, vor allem, wenn man sich vorher noch nicht zusammengearbeitet hat, sondern, sag ich mal, vielleicht so Tobi und ich halt eigentlich nur gute Freunde waren oder immer noch sind natürlich. Und wenn man dann auf einmal beruflich zusammenarbeitet, was es war ja irgendwie auch beruflich, dann lernt man sich da auch neu kennen und merkt halt, ah, Moment mal, der andere tickt ja ganz anders als ich. Und dann muss man dann auch immer viele, dann kommt es zu Konflikten auf jeden Fall, das ist normal und die muss man dann halt aus dem Weg räumen können. Und man muss dann halt auch sich selber auch so ein bisschen da drauf einlassen können. Ja, Schwächen, ich bin dann neige schon so ein bisschen zu so einer Kontrollfreak-mäßigen Sache und ich bin schon sehr, sehr strukturiert und versuche die Struktur dann immer auf alles zu übertragen und das ist dann für Leute, die vielleicht nicht strukturiert sind oder einfach eine andere Struktur haben, ist es dann halt immer schwierig, wenn ich da so zwanghaft versuche, so Strukturen überzustülpen.
Ja.
Das habe ich auf jeden Fall über mich gelernt und dass ich da auch einfach ein bisschen toleranter sein muss, auch ein bisschen entspannter bei manchen Sachen und da auch mal ein bisschen auf die andere Person vertrauen muss einfach.
Ja.
Und ja, Talente, ich habe schon gemerkt, dass ich, was so Projektleitung angeht, so Projektmanagement, dass ich das auf jeden Fall gut kann, weil ich eben strukturiert bin.
Ja.
Also der Nachteil kann auch ein Vorteil sein. Man muss halt nur aufpassen, dass es halt, dass man es nicht übertreibt, dass man trotzdem irgendwie flexibel bleibt, trotz der Strukturiertheit. Und das habe ich da auf jeden Fall schon gemerkt. Und ja, dass ich in der Audioproduktion auch ganz gut bin und vor allem mich da auch gerne reindenke, weil Audioproduktion, da muss man schon Lust haben, sich damit zu beschäftigen und da muss man auch immer wieder Neues dazulernen, weil dann gibt es auch neue Entwicklungen, neue Plugins, neue Tools und da muss man auch Lust haben, das sich mit zu beschäftigen und immer wieder in seinen Workflow neu einzuarbeiten und da habe ich auch Spaß dran.
Du hast es jetzt eben angesprochen, in der Zusammenarbeit entstehen Konflikte. Würdest du denn jedem empfehlen, einen Partner-Podcast zu machen, wenn das so ein Side-Projekt ist? Oder sagst du, man kann es auch einfach alleine starten?
Ich habe ja mein Newsletter hier, Workflow Shortcuts, den habe ich ja alleine gestartet, weil ich auch explizit, nachdem ich diese Erfahrung jetzt hatte, so gleichberechtigt zu zweit ein Projekt zu machen, hatte ich jetzt richtig Lust, mal was selber zu machen. Und es war auch sehr inspiriert durch diese ganzen neuen KI-Tools, weil dadurch kannst du ja auch vieles, wo du normalerweise jemand anderes gebraucht hättest, der dir zuarbeitet, dadurch kannst du ja vieles auf einmal selber machen. Also zum Beispiel ganz klassisch irgendwie Bilder. So, wenn ich irgendwelche Bilder für das Projekt brauche, kann ich mir die einfach selber generieren und direkt einsetzen. Da brauche ich nicht jemand, der sich damit irgendwie gut auskennt. Ich meine, klar, es ist jetzt natürlich nicht so geil, wie wenn jemand, der sich gut auskennt, das für mich macht, aber ich kann es theoretisch auch selber machen. Und ich hatte nach dem Projekt einfach sehr Lust, einfach mal so ein Projekt komplett alleine durchzuziehen und es ist halt toll, weil du bist halt nicht auf andere angewiesen. Du kannst halt alles genauso machen, wie du das willst. Bist nur deinen eigenen Deadlines, die du dir selber setzt, schuldig. Du musst nicht auf Zuarbeit warten und das ist schon geil. Aber gleichzeitig musst du natürlich den Drive haben, das auch durchzuziehen.
Ja.
Weil wenn du natürlich zu zweit bist, ist es natürlich, kannst du natürlich die Verantwortung auf vier Schultern quasi verteilen.
Ja.
Oder zwei Schultern, wie sagt man? man hat nur eine Schulter.
Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja.
komische Metapher. Auf jeden Fall kann man die Verantwortung halt auf zwei Personen übertragen. Und da kann man sich gegenseitig so auch, wenn der eine mal ein bisschen tief hat, kann der andere einen da wieder rausholen und anspornen. Und man kann mal auch einen Gang zurückschalten und die andere Person kann übernehmen. Und wenn zum Beispiel, hatten wir dann auch oft, dann war jemand gerade ultra busy und dann haben wir halt gesagt, okay, kein Problem, ich mache einfach Schnitt und Veröffentlichung und mache halt alles quasi diesen Monat, damit du das nicht auch noch machen musst. Und das ist natürlich was anderes. Und es ist natürlich auch schon auch sehr schön, ein Projekt zu zweit zu machen, weil also gerade was auch so Ideen angeht und sowas weiterentwickeln, also man befruchtet sich ja auch gegenseitig geistig, wenn man über Sachen diskutiert.
Ja.
Wenn man so ein Projekt alleine macht und man sitzt da alleine am PC und muss sich alles selber ausdenken, das ist auch hart.
Ja. Ja, das denke ich mir auch. Also ich habe ja einen Interview-Podcast und diesen Podcasting-Podcast und da ist es schon schwierig manchmal für mich. Also ich meine, ich bin ich bin Innovationsmanagerin, ich kann mich irgendwie auf Ideen bringen, weil ich so ein paar Methoden kenne. Aber ja, da hast du schon recht, im Austausch ist es halt auch besser, weil du halt auch wie so ein Korrektiv hast, ne? Also du hast ja deine Meinung, du bist ja Mensch, du hast deine Meinung und deine Erfahrungen und dieses Sammelsurium kommt ja dann in dieses Projekt. Und wenn dann eine andere Person dabei ist, die halt vielleicht ein bisschen eine andere Meinung hat oder eine komplett andere Meinung hat, dann pendelt sich das irgendwie so auf, in Anführungsstrichen, einer neutralen Ebene ein und man kann ganz anders wieder an die Sache rangehen. Das ist halt schon ein Vorteil, sehe ich auch so. Jetzt hast du, ich habe noch ein paar Fragen, sind mir jetzt noch eingefallen. Und zwar, du hast KI-Tools erwähnt, zur Bildbearbeitung, welches nutzt du da oder zur Bilderstellung?
Also ich hatte jetzt DALL-E mal genutzt. Mhm. Das ist ja da von OpenAI auch. Und das bekommt man quasi, wenn man sowieso das Abo von denen hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das Abo genau heißt, aber das ist dann auch drinnen. Das fand ich, ging so. Ich fand, man konnte halt nicht so viel einstellen. Und vieles, was man quasi dann so ihm vorgegeben hat, hat er auch ganz schön viel immer ignoriert und irgendwie einfach nur aufs Geratewohl so gemacht. Mhm. Also ja, deswegen ist immer ein bisschen, ja, die Technik ist noch am Entwickeln. Was ich jetzt mir jüngst als Alternative mal gemacht habe, ist hier Stable Diffusion.
Ah ja, das habe ich auch, ja. Wie kommst du damit zurecht?
Ich bin gerade erst ganz am Anfang. Ah, ja, ich bin noch am Experimentieren, weil erst wollte ich versuchen, das auch auf meinem PC selber quasi über meinen PC laufen zu lassen, dass es auch auf meinem PC rechnet. Mhm. Und habe versucht, mir das ja wirklich so Open-Source-mäßig auf meinen Computer zu spielen. Aber da bin ich dann gescheitert, weil da braucht man idealerweise so eine NVIDIA-Grafikkarte. Mhm. Und ich habe halt so eine AMD und da ist es momentan schwierig. Na, es ist sehr speziell, aber und jetzt habe ich halt versucht, das über, man kann es ja auch über Cloud quasi machen. Mhm. Über dieses Dream Studio heißt es, glaube ich. Und da habe ich mir das jetzt mal eingerichtet und ich habe jetzt noch nicht so viel experimentiert. Aber da erscheint es zumindest so, als könnte man da noch ein bisschen mehr Feineinstellungen machen.
Mhm. Und habt ihr KI-Tools fürs Podcasten benutzt?
Nee, weil diese ganze Welle, die kam dann eigentlich erst, da waren wir eigentlich schon raus, sag ich mal. Mhm. Ich meine, klar, also wir haben ja Anfang 2024 den Podcast beendet und ich sag mal so auch schon 2023 ging das ja alles schon los. Aber das haben wir alles nicht mehr so mitgenommen. Also das Einzige, was wir wirklich mitgenommen haben, waren so Tools, die den Klang verbessern. Mhm. Also die so vor allem so Hintergrundgeräusche und so entfernen. Das ist ja, es ist irgendwie auch KI, aber ich sag mal, es ist ja noch mal ein bisschen breiter. Die basieren ja meistens auf so Machine Learning. Mhm. Also sag ich mal, ist ja noch mal, ja, kenne ich mich auch nicht so gut aus, aber Machine Learning ist ja noch mal ein bisschen was anderes, was KI ist. Mhm. Oder man kann es vielleicht auch austauschbar, die Begriffe verwenden. Aber genau, solche Tools, die haben wir auf jeden Fall genutzt, um Aufnahmen zu verbessern oder vor allem Aufnahmen, die eine relativ schlechte Qualität haben, noch zu verbessern. Also zum Beispiel hatte ich Isotope, heißt die Firma. Die haben da quasi so eine RX heißt es. Das ist quasi so eine Palette an Werkzeugen, mit denen man einfach Audios verbessern kann. Ist in der Profi-Version recht teuer, es gibt aber so eine Basisversion, die recht gut ist und eher billiger. Die habe ich genutzt, das war schon ganz gut. Mhm. Aber da gibt es auch vieles, was umsonst ist. Und was ich auch empfehlen kann, ist auf jeden Fall auch Phonic.
Mhm, ja, das auf jeden Fall, ja. Das nutze ich auch hin und wieder. Jetzt, du hast vorhin erzählt eben, dass du gut in Audioproduktion bist. Worauf kommt es denn da an bei einer Audioproduktion?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist, dass die Aufnahme einfach stimmt. Mhm. Du sparst dir eigentlich irgendwie die Hälfte der Arbeit in der Postproduktion, wenn du halt bei der Aufnahme an sich alles richtig gemacht hast. Mhm. Weil wenn du, das hatte ich dann zum Beispiel in unserer wirklich allerletzten Folge bei Hinter den Zeilen. Da wollten wir eigentlich das nochmal richtig schön machen, haben uns extra bei so einem Studio eingebucht. Aber wir kannten das Studio nicht und dann hatten wir nur einen 1-Stunden-Slot und dann musste alles schnell gehen. Mhm. Und in der Hektik haben wir vergessen, unsere Handys auf Flugmodus zu machen.
Ach nein.
Und es Kann ja genau bei Handys halt passieren, dass du dann einfach so Interferenzen ins Mikrofon reinkriegst. Und das hatten wir dann halt. Und das war dann zum Glück nur am Anfang, weil wir haben es dann relativ schnell gemerkt. Da habe ich dann wirklich in der Aufnahme nochmal so gedacht, ah, Moment mal, wir müssen unsere Handys auf Flugmodus stellen. Und dann haben wir es auch gemacht. Und dann hatten wir, das heißt nur der Anfang des Podcasts. Aber was ich dann für Zeit investiert habe, um dann diesen Anfang noch relativ zu retten in der Postproduktion, das hat so viel Zeit gekostet. Es war so
Ja.
viel unnötige Zeit.
Ja.
Und deswegen, das Wichtigste ist einfach schon mal eine gute Aufnahme zu machen, wo die Qualität irgendwie gut ist. Also nicht so viel Hall. Genau, alles, was irgendwie piepst im Hintergrund irgendwie aus. Alles, was dazwischen funken kann, irgendwie aus. Wenn es geht, ein Mikrofon, natürlich irgendwie. Auch ein Kopfhörer, damit du eben die Spur, die irgendwie vielleicht aus den Laptop-Boxen kommt, nicht direkt auf der Spur des Gastes wieder ist. Das ist immer blöd. Also es sind eigentlich so ein bisschen Basics, aber ich sag das nochmal explizit, weil wenn du halt eine gute Aufnahme hast, dann hast du dann auch in der Postproduktion auch nicht so viel Arbeit.
So
So.
ist es ja.
Und das ist schon eigentlich fast das Wichtigste, auch wenn es permanent tausendmal gesagt wird, sag ich mal.
Ja.
Und ansonsten würde ich sagen, meine Philosophie ist, man sollte es im Schnitt nicht übertreiben, weil wenn man wirklich jedes letzte rauskürzt, jeden letzten Atmer, jede letzte Pause, dann machst du die Leute auch so ein bisschen zu Robotern, sage ich mal.
Ja.
Und ich glaube, dass die Hörenden auch viel verzeihen. Und man muss da nicht so rabiat sein. Wenn man wirklich mal nochmal neu ansetzt, zum Beispiel, nochmal eine neue Frage neu einspricht, dann sollte das natürlich geschnitten werden, ist ja klar. Aber ansonsten kann man da auch auf vieles verzichten und sich da auch viel Arbeit sparen. Und dann sollte man vielleicht noch beim Mastering nochmal ein bisschen überlegen, dass man das irgendwie schön macht. Es ist dann schon recht wichtig, dass die Lautstärke einfach stimmt. Da gibt es ja mittlerweile, sage ich mal, so einen Industriestandard von minus 16 LUFS. Also so ist halt einfach dieser Messwert LUFS und minus 16. Aber das muss man eigentlich auch nicht selber machen. Dafür gibt es dann auch wieder Tools, die das für einen machen. Deswegen plädiere ich auch stark dafür, sowas wie Auphonic zum Beispiel benutzen, weil Auphonic kann dir dann automatisch das alles schön auf die richtige Lautstärke machen, noch Hintergrundgeräusche entfernen, Hall entfernen, und das macht das Programm eigentlich recht gut.
Ja, das kannst du auch mit Ultraschall machen, gell? Dieses minus
Ja,
16 LUFS. Ja, genau.
genau. Das ist dann, wenn man sich reinarbeiten möchte, man kann das auch super easy mit so ein paar Plugins machen, aber da muss man sich halt so ein bisschen ganz grundsätzlich mit so Plugins und mit der Autoproduktion beschäftigen, aber es ist eigentlich nicht viel Arbeit. Und dann der Vorteil ist, wenn man das dann halt selber irgendwie schneidet und dann auch die Plugins verwendet und so, dann hat man natürlich viel mehr Kontrolle auch über das Ergebnis. Weil wenn man so Tools benutzt, wie zum Beispiel Auphonic oder andere Tools, wo man einfach nur die Folge reingibt und dann kommt halt irgendwas raus, dann hast du halt keine Kontrolle. Und wenn dann halt mal irgendwas blöd ist, dann kannst du das auch nicht korrigieren. Aber wenn du das eben selber schneidest und selber mit den Plugins des Produzierst und Masters, dann hast du halt die Kontrolle. Muss man auch abwägen, was einem wichtiger ist. Das kostet mehr Zeit, aber mehr Kontrolle.
Du hast vorhin eben erwähnt, dass du eben dein Netzwerk erweitert hast, dass das ein großer Vorteil ist, dass du diesen Workshop ge oder ihr diesen Workshop gewonnen habt. Wie ist denn dein Verhältnis zu, wie gehe ich auf Protagonisten zu? Also bei mir ist es immer so, ich meine, du weißt es selber, wir sind zusammengekommen, weil wir uns mal entweder auf LinkedIn kommentiert haben und uns dann geschrieben haben, ne, so du bist auf mich zugekommen auch,
Ja.
dass wir einfach mal miteinander reden und uns kennenlernen und so weiter. Und wie hast du, weil viele haben ja, also jetzt gerade auch Menschen, die jetzt mit dem Podcasten anfangen und vielleicht Interview-Podcast machen wollen, haben ja auch eventuell Berührungsängste, sich Interviewgäste zu holen oder auch jüngere Journalisten oder wie auch immer. Also bei mir zum Beispiel, ich bin journalistisch jetzt nicht hauptberuflich tätig, aber meine Herausforderung ist auch immer, wie finde ich den Protagonisten, ja, und wie spreche ich die dann an? Was hast denn du da für Learnings mitgenommen, für gerade jetzt auch für Audioproduktionen?
Also grundsätzlich sprechen die Leute ja schon gerne über sich und ihre Arbeit oder was sie tun. So, Das habe ich schon damals in meinem Ethnologiestudium gelernt.
Ja.
Weil da haben wir natürlich dann auch vor allem so qualitative Interviews geführt. Und da wurde auch gesagt, also ganz grundsätzlich, Leute sprechen gerne über sich und was sie tun.
Mhm.
Und wenn man das so im Hinterkopf behält, dann fällt es einem auch leichter, Leute anzufragen, sage ich mal.
Mhm.
Und es gibt natürlich verschiedene Wege. Manchmal hat man eben ein Thema, das man bearbeiten möchte und dann muss man dann halt irgendwie gute Protas finden. Das ist natürlich, das ist immer schwieriger, als wenn man die Leute schon hat und dann irgendwie, sag ich mal, ein Thema noch drumherum spinnen muss.
Mhm.
Es ist natürlich immer am einfachsten, Leute zu fragen, die sowieso über das Thema, über das man sprechen möchte oder das man behandeln möchte, wenn die da eh schon drüber gesprochen haben.
Mhm.
Das ist natürlich immer am einfachsten. Da muss man dann immer abwägen, haben die Leute überhaupt noch Bock, darüber zu sprechen? Ist es noch ihr Thema? Also es gibt ja auch viele Leute, die halt, sag ich mal, jemand schreibt ein Buch über ein Thema, dann spricht die Person natürlich jetzt erstmal 1-2 Jahre über ihr Buch und über ihr Thema, aber dann ist es dann doch oft so, dass die Leute, wenn sie haben dann irgendwann mit diesem Thema auch abgeschlossen und wollen dann irgendwann nicht mehr drüber sprechen. Das heißt, wenn man dann mit jemand über ein Thema sprechen will und die Person hat über dieses Thema, keine Ahnung, vor 4 Jahren gesprochen, wo sie ein Buch auch drüber geschrieben hat, dann kann es halt schon gut sein, dass dann die Person sagt, ach ja, das interessiert mich eigentlich gar nicht mehr so, ich möchte lieber über dieses Thema sprechen. Deswegen, das muss man so ein bisschen auf dem Schirm haben, dass Leute halt auch nicht unendlich immer über das gleiche Thema sprechen möchte, mhm. da muss man dann vielleicht auch nochmal einen neuen Zugang finden. Und so, das finden dann Leute dann auch interessant, wenn man sagt, okay, ich möchte zwar über dieses Thema sprechen, aber ich möchte über diesen einen anderen Blickwinkel nochmal einnehmen. Dann sind die Leute, das hilft auf jeden Fall, Leute auch anzufragen,
mhm.
Wenn man wirklich auch was Neues im Petto hat. Genau, das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich da auch geben kann. Ansonsten, genau, wenn Leute sowieso gerade mit ihrem Thema, sag ich mal, unterwegs sind, wie zum Beispiel, sie haben gerade ein Buch geschrieben oder sie haben halt irgendwas gemacht und ihnen liegt das Thema am Herzen, dann ist es auch einfach, mit solchen Leuten in Kontakt zu kommen, weil die wollen ja über ihr Thema reden. Und dann kann man die auch relativ problemlos einfach mal anschreiben.
Mhm.
Ohne Scheu auch.
Mhm.
Ansonsten, ja.
Sorry, ja, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, ansonsten muss man. Es lohnt sich auf jeden Fall auch, so sage ich mal, so ein Netzwerk zu pflegen, weil oft am schönsten ist natürlich, man lernt irgendwelche Leute kennen und dann redet man mit denen und dann merkt man so, ah, hey, ist ja voll interessant, was du machst, ist ja voll interessant, was für Themen du hast. Und dann ist es natürlich noch viel einfacher, dann einfach die Person anzusprechen und zu sagen, hey, ich habe hier dieses Format, möchtest du mit mir darüber sprechen? Das ist natürlich auch total schön und da ist auch wichtig, dass man eben irgendwelche Begegnungen, die man so hat und Netzwerke, die man eben so hat, dass man da auch ein bisschen, sag ich mal, im Hinterkopf behält, so, ah ja, die Person, die ist in dem gut oder die kann über das sprechen, ist vielleicht jetzt noch nicht so relevant, aber vielleicht für eine zukünftige Folge zum Beispiel wäre das interessant und dann ist es schon wichtig, auch so ein bisschen, ja, sich das auch aufzuschreiben und dann für zukünftige Folgen auch mal interessante Leute zu sammeln. Das lohnt sich, weil dann kann man dann später, wenn man dann über ein Thema nachdenkt, kann man dann nochmal so ein bisschen so durch sein Netzwerk gehen oder was man sich aufgeschrieben hat und überlegen, ah, die Person, die könnte da vielleicht dazu passen, die könnte ich dazu befragen.
Cool, Niklas. Also wirklich schön, dass daraus so viel entstehen kann und dass man so viel Tolles dazulernt auch. Und wenn du jetzt so auf deinen oder auf euren Hinter den Zeilen zurückdenkst, was war denn für dich deine Lieblingsfolge, die wir hier verlinken?
Ach, ich glaube, wir hatten, ich sag jetzt mal 2, wenn das geht. Also die letzte Folge, die wir gemacht haben, die 40. Folge, die war einfach, ist natürlich besonders, weil es die allerletzte Folge war. Und das ist halt schon auch so ein Ding, wenn man so Projekte zu Ende führt, dann werden da noch mal so ganz neue Kräfte mobilisiert, sag ich mal.
Ja.
Dann hat man auf einmal wieder so richtig Lust. Also wir hatten richtig Lust, das auch so ein richtig schönes Ende zu finden.
Mhm.
Und dann haben wir quasi uns für die letzte Folge überlegt, wir wollen so einen Survival-Guide für Redaktionen machen. Also so einen Survival-Guide für die Medienbranche. Und hatten das dann auch mit einem befreundeten Sounddesigner, der hat uns dann auch mit so Dschungelsounds und so was gebastelt, was wir da einbauen können.
Cool.
Und dann haben wir halt ganz viele Leute, die auch schon im Podcast vorgekommen sind, aber auch Leute, die uns zuhören und so, die haben halt angefragt und haben gesagt, hey, was sind denn eure Tipps für Leute, die jetzt in die Medien starten? Was sind auch so Fettnäpfchen, in die ihr getreten seid und was wollt ihr, was andere besser vermeiden? Und dann haben wir halt viele so Sprachnachrichten und lauter so kleine Anekdoten eben, so kleine schöne Erzählungen eben bekommen.
Mhm.
Und dann hatten wir am Schluss so, was war das denn? 15 kleine Geschichten oder so, die wir dann halt so auch so ein bisschen so geclustert haben nach Themen. Und es war eine total schöne Folge, weil auch so akustisch voll viel passiert. Mhm. Und auch manche Sachen waren ein bisschen traurig. Ich meine, viele Sachen waren sehr lustig. Mhm. Und das war total schön. Und die andere Folge, weil es einfach, ja, einfach für uns total wichtig war, das war unsere Folge zu Arbeiterkinder im Journalismus. Mhm. Weil Tobi und ich, wir kommen ja beide aus so Arbeiterhaushalten. Mhm. Und haben dann auch im Austausch miteinander gemerkt, dass es halt schon was Besonderes ist, weil es halt einfach nicht so viele Menschen mit unseren Biografien, auch so Bildungsaufsteiger, einfach im Journalismus gibt. Also da gibt es auch Statistiken für, dass halt im Journalismus oder in den Medien halt sehr viele Leute sind, die halt eh aus Akademikerhaushalten kommen. Mhm. Und da haben wir halt immer sehr viel drüber gesprochen und wir dachten halt immer, das ist mehr so ein Thema zwischen uns. Und andere fühlen vielleicht gar nicht so. Mhm. Und dann haben wir halt eine Folge einfach mal darüber gemacht. Und das war unsere 12. Folge, die heißt Arbeiterkinder in den Journalismus. Und da haben wir einfach vorher aufgerufen auf Social Media und so, hey Leute, wenn ihr Arbeiterkinder sind und im Journalismus, dann schildert uns mal eure Erfahrungen. Wie war das für euch? Und dann hatten wir halt eine Flut an Nachrichten bekommen. Wirklich, da haben uns so viele Leute geschrieben und ihre Nachrichten quasi geschickt, wie es ihnen ergangen ist, weil die Leute haben das Thema halt so richtig gefühlt. Also damit haben wir halt so richtig so einen Nerv getroffen. Mhm. Und das hat sich dann natürlich auch in den Abrufzahlen und so einfach wiedergespiegelt. Und das war schon die wichtigste Folge, weil wir dann auch Reichweite gewonnen haben. Und das war für uns das Schönste auf der Welt, weil wir gemerkt haben, so ein Thema, was uns extrem wichtig ist, das war auch wirklich den Leuten auch extrem wichtig.
Cool, ja. Und ihr habt auch einen Stammtisch, glaube ich, draus gemacht, ne?
Ja, genau. Ja. Wir haben dann auch so eine Telegram-Gruppe gegründet, Arbeiterkinder im Journalismus, und haben dann versucht, relativ regelmäßig einen Stammtisch in halt in Berlin, weil wir zwei in Berlin wohnen, halt zu veranstalten. Wollen wir auch demnächst auch mal wieder machen. Und cool. jede, die sich jetzt so angesprochen fühlt, kann uns auch gerne schreiben und dann nehmen wir gerne in die Gruppe auf, weil die existiert weiter.
Ja,
die ist
cool.
Unabhängig vom Podcast.
Ja, super cool. Das ist ja auch toll. Also, dass dann auch was im Podcast entstanden ist, was aber bleibt, auch wenn es den Podcast nicht mehr gibt. Mega.
Genau.
Niklas, bist du alles losgeworden, was du den Hörerinnen und Hörern erzählen wolltest? Oder gibt es noch was, was dir auf der Seele brennt?
Ja, also ich würde da natürlich jetzt nochmal die Chance nutzen und auf meinen Newsletter Workflow Shortcuts verweisen.
Unbedingt.
Weil das ist gerade mein kleines neues Projekt. Und ich sag mal so, für Leute, die halt eben selber Podcasts starten wollen, die aber auch vielleicht Podcasts haben und da irgendwie dran arbeiten wollen, kann ich das empfehlen, weil ich versuche einfach drüber nachzudenken in diesem Newsletter, wie man Podcast-Workflows, einfach die Arbeitsprozesse noch effektiver gestalten kann. Weil, wie gesagt, ich habe das halt selber bei unserem Projekt gemerkt und auch bei meiner beruflichen Arbeit als Projektleiter. Man kann da halt sehr viel Zeit verschwenden in Podcasts und ich glaube, es geht, viele Prozesse kann man optimieren, entweder durch neue KI-Tools, aber auch einfach durch geschicktes Projektmanagement. Mhm. Und in diesem Podcast will ich mir das alles angucken und drüber schreiben, auch selber lernen und abonniert es gerne, gebt mir auch gerne Feedback, wie ihr das findet.
Ja. Ich verlinke das auch in den Shownotes natürlich. Ja, und wenn man dich sonst noch so finden möchte und wissen will, was du so machst, wo findet man dich denn im Netz?
Ich glaube momentan am besten eigentlich bei LinkedIn. Da bin ich jetzt am meisten aktiv. Das finde ich auch ganz gut, weil das ist so rein beruflich. Das ist so, da kann man dann schön sich abgrenzen von. Aber ich habe auch eine Webseite, da findet man auch alle Infos über mich.
Perfekt, verlinken wir auch in den Shownotes. Und dann, Niklas, bleibt mir nur Danke zu sagen, dass du da warst. Das war richtig cool. Und wie gesagt, schon am Anfang habe ich es ja erwähnt, es ist immer ein Fest, wenn ein anderer Podcaster, dem man früher gerne zugehört hat, auch mal zu Gast im Podcast ist. Und alles, was du erzählt hast, war sehr spannend und sehr aufschlussreich. Und in ähnlicher Form habe ich das auch in meinen Projekten erlebt. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und hoffentlich bis bald mal. Tschüss.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr zu mir findest du auf meiner Webseite www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Der erscheint relativ unregelmäßig, maximal einmal im Monat. Außerdem kannst du mir auf Instagram folgen oder wir vernetzen uns auf LinkedIn. Auf beiden Plattformen findest du mich über meinen Namen Valerie Wagner. Lass mir gern ein Abo da und bewerte den Podcast auf dem Podcatcher deiner Wahl.